Kulturradio vom RBB. Perspektiven.
Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt zu. So ist die Depression zum Beispiel inzwischen Volkskrankheit Nummer 1 und Burnout ein weit verbreitetes Phänomen in der postmodernen Leistungsgesellschaft. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb der Behandlungsmethoden zu. Kurzfristige Verhaltenstherapien konkurrieren mit der traditionellen Redekur der Psychoanalyse. In den Perspektiven wurden in jüngster Zeit die verschiedenen soziologischen und ökonomischen Ursachen seelischer Konflikte erörtert. Heute geht es im Folgenden um eine Therapie, die zu den ältesten und langwierigsten gehört. Aber ist sie darum auch schon veraltet, wie zahlreiche Kritiker meinen? Wie aktuell ist die Psychoanalyse? Sie hören eine Sendung von Karin Teufel.
Sie haben recht, die Psychoanalyse hat etwas Unmodernes, weil die Psychoanalyse braucht Zeit, die Psychoanalyse braucht Geduld, die Psychoanalyse versucht nicht schnell etwas in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung ist.
Die Position, dass die Psychoanalyse nicht unbedingt auf der Welle des Zeitgeistes schwimmt, ist eigentlich die vertraute Position für die Psychoanalyse. Insofern mache ich mir gar keine Sorgen. Psychoanalyse war nie zeitgemäß.
Gesellschaftlich ist ja immer dem Zeitgeist entsprechend definiert, was ist aktuell. Die Psychoanalyse, würde ich sagen, beugt sich nicht wirklich dieser Definition von Aktualität, sondern sie setzt einer herrschenden Aktualität etwas anderes entgegen, was sie vielleicht sogar noch moderner macht als das Umfeld, in dem wir uns bewegen.
Wenn man es unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, wie es als Behandlungsmethode angenommen ist, kann man sagen, da ist die Inanspruchnahme von psychoanalytischen, tiefenpsychologisch fundierten Verfahren immer weiter zurückgegangen zugunsten der Verhaltenstherapie und ihrer Weiterentwicklungen.
Wohin die Postmoderne sich entwickelt und mit ihr natürlich auch das Bildungssystem, einschließlich der Universitäten, dort hat die Psychoanalyse zumindest im Moment keinen guten Stand.
Nein, die Psychoanalyse hat in der öffentlichen Meinung und vielleicht darf man dieses Wort mal sagen, in der Propaganda ihrer Gegner einen schlechten Stand. In der Forschungslandschaft steht sie viel, viel besser da. Leute, die eine Psychoanalyse gemacht haben, nehmen statistisch weniger ärztliche Versorgung in Anspruch. Mittlerweile wissen wir das viel besser.
Ich denke in der gegenwärtigen Situation erstmal da das Überleben der Psychoanalyse als eine Geisteshaltung, dass die Psychoanalyse nicht nur Psychotherapie ist, sondern Psychoanalyse ist eine Haltung dem Leben gegenüber.
Man kann ja sehen, dass die Psychoanalyse derzeit nicht aktualisiert ist in der öffentlichen Meinung. Und die Psychoanalytiker, das darf man vielleicht doch pro domo einmal sagen, könnten sich viel mehr selbstbewusst nach außen wenden. Und das meine ich durchaus als einen Appell an manche Kollegen, sich nicht nur ins Behandlungszimmer zu verziehen, Psychoanalyse nicht nur als Behandlungstechnik aufzufassen, sondern als eine Lehre der Lebenskunst, die den Menschen heute etwas zu sagen hat, was ihnen im Alltag ständig verloren zu gehen droht.
6 Analytiker, 6 Antworten auf die Frage, wo die Psychoanalyse heute steht. Betrachtet man den Nachwuchs, so liegt ihre Zukunft scheinbar hinter ihr. Immer weniger Ärzte und Psychologen muten sich eine psychoanalytische Ausbildung zu. Die Verhaltenstherapie bringt scheinbar schneller ans Ziel. Aber nach wie vor provoziert, fasziniert und überzeugt die Psychoanalyse nicht nur als Krankheitslehre, sondern als Theorie über den Menschen als Kulturwesen. Die analytische Denkweise gilt vielerorts als prägende Kraft eines humanistischen Menschenbildes. Obgleich von effektiveren Verfahren angefochten, sind ihre unbestrittenen Behandlungserfolge das Fundament dafür, dass aktuell jede psychotherapeutische Schule analytische Gedanken in ihrem Konzept verankert. Seit Sigmund Freud sie erfand, hat sie sich als Therapieform differenziert und modifiziert. Mit immer neuen Erkenntnissen liegt sie mit ihrer gut 100-jährigen Praxis zwar auf der Höhe der Zeit, aber unzeitgemäß setzt sie einer beschleunigten Welt das Innehalten entgegen. Und provoziert nach wie vor mit ihrer zentralen Entdeckung, wie Professor Michael Ehrmann, Theoretiker und Praktiker der Psychoanalyse, beschreibt.
Die Konzeption des Unbewussten, Freud hat sie als die dritte große Kränkung der Menschheit bezeichnet. Ich denke, wir sind einfach empfindlich wenn wir damit konfrontiert werden, dass wir nicht Herr im eigenen Haus sind. Heute sagt man, dass etwa 80% der Prozesse, die unser Leben steuern, unbewusst sind und maximal 20% bewusst und damit kognitiv zugänglich. Das ist eine Riesenkränkung für uns, die wir glauben, wir beherrschten alles, wir kontrollieren alles, wir könnten alles.
Mit dem Unbewussten konnte Freud auf Vorgänger aller Epochen zurückgreifen. Mythen und Volkserzählungen, Dichter und Künstler waren ihm schon immer auf der Spur. Doch Freud hat es als erster mit seiner Traumdeutung untersucht und in ein Behandlungskonzept geführt. Heute ist das Unbewusste unbestritten eingeschrieben in unsere Alltagskultur. Wie selbstverständlich verstehen wir unsere Träume als Botschaften der Seele, vermuten unbewusste Quellen im alltäglichen Konflikt mit uns und anderen und die Stolpersteine des Alltags sind uns vertraut.
In der sogenannten Fehlleistung, also ich nehme mir vor, zu einer bestimmten Zeit einen Zug zu besteigen und komme auf den Bahnhof und merke, ach, du bist hier eine Stunde zu früh, obwohl ich mir das dreimal in meinem Terminkalender aufgeschrieben habe. Und dahinter stecken Bedeutungen. Diese Bedeutungen, die können wir nur konstruieren, die sind und bleiben unbewusst. Aber die Idee, dass ich herausfinde, warum ich diese Stunde früher gekommen wäre, hilft mir unter Umständen etwas näher zu kommen an die Aspekte meiner Persönlichkeit, die ich sonst nicht so wahrhaben will.
Jemand ist wichtiger als erlaubt, spricht das Unbewusste aus uns, wenn wir zu früh erscheinen, oder? Eigentlich möchte ich mich weigern, stattdessen mache ich es ganz genau. Genau genommen sind diese kleinen Fehlleistungen Ausdruck für widersprüchliche Strebungen der Seele, also Konflikte, Wünsche und Gefühle, die wir nicht wahrnehmen. Dies kann so weit gehen, dass sich diese körperlich ausdrücken, in psychosomatischen Erkrankungen. Das Verständnis von diesen Wechselwirkungen zwischen Seele und Körper ist in den letzten Jahren zwar auch im öffentlichen Bewusstsein gewachsen, wird aber nur ungern anerkannt.
Wenn es zum Beispiel um Behandlung von Erkrankungen geht, dann kann der Zugang zu diesen unbewussten Hintergründen helfen, dass man besser mit seinen Lebenskonflikten zurande kommt und die Konfliktspannungen nicht mehr ableiten muss in irgendwelche Zwänge oder Herzbeschwerden oder Darmentzündungen. Ich denke, dass etwa die Hälfte der Patienten, mit denen wir es zu tun haben, psychosomatische Symptome haben. Vor dem Hintergrund von Neurosen und vor dem Hintergrund von Persönlichkeitsstörungen. Beide können körperliche Symptome machen, Funktionsstörungen am Herzen, am Magen, Schmerzzustände bis hin zu schweren körperlichen Erkrankungen, Asthma, Bronchiale, die Haut ist sehr häufig auch betroffen. Diese Erkrankungen haben deutlich seit den 1950er Jahren zugenommen, wie die psychischen Erkrankungen überhaupt. Und bilden einen entscheidenden, wesentlichen Bestandteil der psychotherapeutischen Praxis. Die Aktualität, ich würde auch mal sagen, das provokative Potenzial der Psychoanalyse besteht darin, dass sie, insbesondere die Ärzte, nach wie vor ermahnt, auch die seelische Seite ihrer Patienten zu sehen, was nach meiner Erfahrung außerordentlich schwierig ist, auch heute noch. Ich habe 30 Jahre dieses Fach gelehrt an der Universität und habe verstanden, dass meine organmedizinischen Kollegen ihre Skepsis und ihre Vorbehalte gegenüber der Psychosomatik nie wirklich haben überwinden können. Obwohl sie uns zu Patientenuntersuchungen am Krankenbett geholt haben, obwohl sie gesehen haben, dass sie mit medikamentösen und physikalischen Methoden alleine diese Patienten, bei denen es als Hintergrund um psychische Probleme geht, nicht erreichen und nicht ausreichend behandeln können. Wir sind in einer ja so hoch entwickelten und spezialisierten Medizin, dass wir ja tatsächlich Unglaubliches zu Wege bringen. Und da dann an Grenzen zu stoßen bei relativ harmlosen Erkrankungen, harmlos erscheinenden Erkrankungen, das ist natürlich eine Kränkung.
Dass ein Kopfschmerz aus seelischem Schmerz genauso wehtut wie ein organischer, mag in viele Köpfe nicht hineingehen. Die psychoanalytische Kur ist Praxis und gleichzeitig eine empirische Situation. Sie schafft einen Rahmen, den Spuren unbewusster Erfahrungen nachzugehen, sie zur Sprache kommen zu lassen und zu erleben, dass sich auch Körpersymptome dadurch überflüssig machen. Insofern ist die Erkenntnis und Veränderung Theorie und Praxis zugleich. In dieser eigentümlichen Wechselwirkung liegt eine weitere Provokation. Lilly Gast beschäftigt sich als Professorin der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin mit psychoanalytischer Kulturtheorie und weiß, wie die Psychoanalyse die wohlgeordnete Trennung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften durcheinanderbringt.
Diese Gleichzeitigkeit von naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Aspekten, das unterläuft eigentlich das Ordnungssystem der modernen Wissenschaft. Und die Frage, was ist Wissenschaft, orientiert sich im Grunde genommen an den Kategorien der Naturwissenschaften. Und da tut sich die Psychoanalyse natürlich sehr schwer. Sie entwickelt sich an hochspezifischen Einzelfällen, nicht am Allgemeinen. Das ist ein großes Problem für die Psychoanalyse, weil sie ja nicht nur den Blick des Menschen auf sich selbst schon revolutioniert hat, sondern auch eben Definition von Wissenschaftlichkeit unterläuft. Sie unterläuft es durch das Praktische und Theoretische beieinander oder durch diese Gleichzeitigkeit, aber eben auch diese Vorstellung der Leiblichkeit des Psychischen, aber auch der psychischen Verfasstheit des körperlichen Selbst. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Neuropsychoanalyse versucht also über die bildgebenden Verfahren beispielsweise Affekte und Hirnprozesse zu korrelieren und sichtbar zu machen. Die Frage ist aber natürlich schon, wo bleibt die Bedeutung, wo bleibt der Sinn? Wissen wir dann wirklich, wenn wir sehen, welche Hirnregionen bei welchen Affekten oder Träumen oder Konfliktlagen stimuliert werden, wissen wir dann, worum es da geht? Dann wissen wir noch lang nicht, wie sich das in die Lebensgeschichte und in den Selbstbezug dieses Menschen gerade integriert, was es für ihn wirklich bedeutet. Da merkt man, dass ein moderner Wissenschaftsbegriff, der sozusagen etwas empirisch nachweisbar versucht, dingfest zu machen, dass sich unser psychisches Leben dem eigentlich entzieht. Oftmals wissen wir nicht, was für Bedeutung wir bestimmten Dingen zuordnen. Wir wissen nicht, wie wir überhaupt Bedeutung und Sinn hervorbringen in uns. Das muss analytisch erschlossen werden. Warum erlebt der eine eine bestimmte Situation so, der andere völlig anders?
Schon Freud versuchte, durch Anleihen aus der Physik, denken wir an den berühmten Widerstand, zugespitzt im Gegenübertragungswiderstand, seiner Methode auch einen naturwissenschaftlichen Anstrich zu geben. Wirksamkeitsforschung ist ihr nicht fremd, war die Psychoanalyse doch bereits in den 60er Jahren das erste Verfahren, das durch eine große Studie die Anerkennung als Heilmethode erreichte und die Abrechnungsmöglichkeit mit den Krankenkassen. Von der Psychoanalyse abgeleitet kam die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie hinzu, die sich auf aktuellere Konflikte fokussiert, und die Verhaltenstherapie. Diese setzt auf Veränderungen im Verhalten und eine eher pädagogische Beeinflussung des Denkens. Naturgemäß hat sie weniger Probleme, ihre Arbeitsmethoden empirisch abzusichern. So sind die Neurowissenschaften im Zeitalter von Konkurrenzdruck und Effektivität nicht nur eine Versuchung, das Unbewusste doch noch dingfest zu machen, sondern auch Langzeiterfolge objektiv messbar. Michael Buchholz, Psychoanalytiker aus Göttingen, Universitätsprofessor und Therapieforscher, zu aktuellen Wirksamkeitsstudien und der Frage nach deren Bedeutung.
Es hat in Bremen eine große Studie gegeben und diese Studie war sehr interessant angelegt. 20 depressive Patienten sind da untersucht worden und die waren einverstanden, sich zu Beginn in den Hirnscanner FMRT legen zu lassen, und da wurden sie untersucht. Dann haben sie eine psychoanalytische Behandlung gemacht und wurden wieder untersucht. Und diejenigen Gehirnareale, die man als gewissermaßen spezifisch für das Depressive bei ihnen hat identifizieren können, die haben sich tatsächlich durch die psychoanalytische Behandlung zum Besseren hin verändert. Das ist die erste Studie weltweit, die zeigt, dass Psychoanalyse sozusagen einen Einfluss auch auf dieser neurobiologischen Ebene hat. Ich persönlich verspreche mir allerdings von einer vereinseitigten neuropsychoanalytischen Ausrichtung der Psychoanalyse insgesamt eher weniger, weil das Unbewusste existiert ja nicht im Gehirn. Was im Gehirn passiert, ist, dass dort elektrische Ströme fließen, also biochemische Prozesse in einem sehr hohen Ausmaß. Was wir auf den Fotos, auf der bildgebenden Verfahren dann davon zu sehen bekommen, sind natürlich Schnappschüsse. Noch nie hat einer sozusagen ein einzelnes Neuron irgendwo feuern sehen, und das in einem bildgebenden Verfahren dokumentieren kann. Obwohl die Neurowissenschaften da sehr weit und sehr fein sind, glaube ich, dass die Psychoanalyse eine andere Lehre hat, nämlich das Unbewusste nicht im Gehirn sitzt, sondern zwischen den Menschen.
Das Unbewusste soll zwischen uns sein und nicht mehr in uns? Michael Buchholz benennt die Wechselwirkung, die von der modernen Psychoanalyse erkannt worden ist. Sigmund Freud hat dem Säugling wenig Austausch mit der Umwelt zugeschrieben. Heute wissen wir von der Säuglings- und Bindungsforschung, der Mensch ist von Anfang an sozial ausgerichtet und erfährt sich im intensiven Austausch. Damit kommt die Mutter der Frühzeit, wo noch kein erinnerbares Bewusstsein stattfindet, verstärkt ins Spiel. Durch die ersten Beziehungserfahrungen erwirbt der Mensch innere Haltungen, die auch seine späteren Beziehungen auf eine ganz basale Weise tönen. Christa Rode-Daxer, einst Nachfolgerin auf dem Frankfurter Lehrstuhl Alexander Mitscherlichs, also eine Psychoanalyse-Professorin der ersten Stunde, betont, dass der hartnäckige Vorwurf des ewig Rückwärtsgewandten längst nicht mehr haltbar ist.
Was wir als Psychoanalytiker oder Tiefenpsychologen wissen, ist einfach, dass der Mensch von Anfang an nicht durch seine Vergangenheit bestimmt wird, was man der Psychoanalyse oft vorhält, dass sie sozusagen rückwärts orientiert ist und etwas, was längst vergangen ist, immer in die Gegenwart holt, so als ob es noch Gegenwart wäre, sondern umgekehrt. Und das ist nicht nur durch die Erfahrungen in der psychoanalytischen Behandlung, sondern auch durch entsprechende Forschungen vielfach belegt, dass nichts, was in der Vergangenheit nicht wirklich bewältigt und ad acta gelegt werden konnte, untergeht, sondern auf eine Weise, die wir nicht bestimmen können, das bestimmt, was jetzt ist, sodass die Psychoanalyse ganz darauf ausgerichtet ist, was im Hier und Jetzt geschieht. Die Psychoanalyse interessiert sich für das, was war, insofern es hereinragt in die Gegenwart, und wir werden auch aus der psychoanalytischen Situation heraus und dem, was sich da abspielt, nicht fragen, was war früher, sondern wir werden das, was jetzt ist, zu verstehen versuchen und ein Stück weit natürlich im Rahmen der therapeutischen Beziehung dann auch zu verändern im Hinblick auf die Zukunft, dass das Leben anders weitergeht an den Stellen, denen die Vergangenheit sich störend einmischt als vorher. Nehmen wir ein Beispiel, ein Patient, der sagt, wie froh er ist, dass er da ist und wie er mir vertraut, dass in der Beziehung zu mir etwas aufgearbeitet werden kann, was ihn hindert, voranzugehen. Und dann würde er sich unterbrechen und sagen, aber gestern, als ich rausgegangen bin, hatte ich den Eindruck, Sie schauen so, als ob Sie mir nicht zutrauen würden, dass ich das schaffe und dass Sie mich für schwer krank halten. Und an der Stelle könnte ich zum Beispiel sagen, wie kommt das, dass da unter dem, was Sie mir sagen, wovon Sie überzeugt sind, sich etwas anderes meldet, der sagt, vielleicht schaut mich die Frau ja ganz anders an, als ich das für mich fantasiere, vielleicht hält sie mich für schwer krank, vielleicht ist sie nicht mehr aufrichtig zu mir und solche Dinge.
Dann hätte sich ein altbekanntes Gefühl eingestellt, das besagt, dem anderen besser nicht zu vertrauen. Und der Patient erlebt in der sogenannten Übertragungsbeziehung wieder, wie sich alte Gefühle ins Hier und Jetzt einmischen. Der Stuttgarter Psychoanalytiker Heinz Weiß kennt als Chefarzt einer psychosomatischen Abteilung die Bedeutung solch unbewusster Beziehungsfantasien, wenn ein Patient mit schwerer Symptomatik zu ihm kommt.
Er kann zum Beispiel zu einem kommen mit der Erwartung oder Hoffnung sozusagen, dass er endlich verstanden wird, und gleichzeitig mit der großen Angst, zum Gefangenen seines Anblickers zu werden, von dessen Denkwelt abhängig zu werden und manipuliert zu werden. Diese verschiedenen Facetten der Beziehung Stück für Stück zu erforschen und mit ihm gemeinsam durchzuarbeiten, auch vor allem auch die primitiven, die tiefen Ängste, die mit dem Eintritt in eine Beziehung verbunden sind, das ist unsere Aufgabe. Und in dem Moment, wo diese Ängste ein Stück weit thematisiert werden können, sei es jetzt an dem, was der Patient sagt, wie sich die Atmosphäre im Raum anfühlt, an seinen Träumen und Erinnerungen. In dem Moment, wo diese Ängste verstanden werden können, tritt eine Veränderung ein. Und wir erkunden eigentlich die verschiedenen Arten von Beziehungen, die sich im Laufe unserer Behandlung entwickeln. die in teilweise die Lebensgeschichte des Patienten widerspiegeln, aber nicht nur Wiederholungen sind, sondern eben auch Szenarien in seiner inneren Welt darstellen, die bisher noch unerforscht sind.
Und dann verändert sich oft der Blick auf die Vergangenheit. Dadurch wiederum erleben wir jetzige Beziehungen anders und auch uns selbst. Wir schauen anders in die Zukunft durch die Belebung der Vergangenheit.
Aber diese Vergangenheit wird immer wieder neu erschaffen in der Redekur. Es ist eine nicht nur Rekonstruktion, es ist auch Konstruktion. Wir kennen das. Wir erzählen oder wir erinnern bestimmte Ereignisse in verschiedenen Lebensphasen immer wieder neu. Wir bringen es immer wieder in unseren aktuellen Zusammenhang. Wir schreiben unsere eigene Geschichte permanent um. Und dieser Moment ist nicht ein sich immer wieder was zurechtlügen, sondern es ist immer die gegenwärtige Wahrheit. Es ist immer das, was jetzt gilt. Und im Grunde genommen kann man sagen, so ein analytischer Prozess ist eine Chance, kristallin gewordenes wieder flüssig zu machen und nochmal hinzuschauen und zu sagen, was von früher schreibt sich fort in ein Heute, aber ist es nicht auch das Heute, was das Früher sich wieder neu erzählt? Und damit schaffen wir uns aber auch eine Zukunft. Und dieses schleifenförmige, ja, Durchmessen der Zeiten, unserer Lebenszeit, das ist doch das, was uns als Menschen ausmacht. Und ich glaube, die Psychoanalyse ist vielleicht eine der wenigen Episteme, die das auch wirklich verstanden hat, dass das ein Instrument ist, dass das zu unserer Conditio Humana gehört und dass es aber auch zugleich eine Methode ist, um gewissermaßen Rechenschaft über uns selbst ablegen zu können, um uns selbst verstehen zu können und zu wissen, was für merkwürdige Wesen sind wir eigentlich, wir Menschen.
Ingo Focke ist Nervenarzt und Analytiker in Stuttgart, Ausbilder und Chef einer psychoanalytischen Fachgesellschaft. Genau beobachtet er die Feinheiten des analytischen Prozesses und erlebt immer wieder aufs Neue, was passiert, wenn er mit einem Patienten die Reise in seine innere Welt antritt.
Weil jeder Patient, sei es jemand, der mit einer Depression kommt oder mit Leere und Orientierungslosigkeit oder mit Ängsten, oder mit zwanghaftem Verhalten oder mit einer Unzufriedenheit oder mit körperlichen Erkrankungen. Jeder Patient ein Konzept hat von sich und seiner Welt, das er mit sich herumträgt. Und dieses Bild von sich und der Welt entfaltet sich natürlich auch in der psychoanalytischen Beziehung. Also man weiß, es ist immer jemand mit dem Raum. Und man fragt sich, wie reagiert der, was möchte der gerne hören, was sind vielleicht seine Überzeugungen, was würde ihn beleidigen, was hat er besonders gern, wie kann ich die Wertschätzung des anderen verdienen. Das sind eigentlich alles Überlegungen, die in jeder menschlichen Begegnung eine Rolle spielt und über die im Alltag natürlich immer hinweggegangen wird. Aber selbst die Erfahrung, dass jemand geduldig zuhört, nicht schimpft oder erschreckt ist oder wütend wird, sondern grundsätzlich natürlich wohlwollend bleibt, ändert nichts daran, dass man gerade in dieser Situation auf einmal merkt, ich kriege wahnsinnige Angst, wenn ich darüber spreche. Herzklopfen melden sich. Oder das ist jetzt aber peinlich, das sage ich auf keinen Fall. Weil man aber vereinbart hat, über alles zu sprechen, würde ein Patient sagen, vielleicht, das kann ich nicht sagen. Oder was viel häufiger ist, schweigen und das Thema wechseln. Das hat mich immer sehr beschäftigt, diese kleinen Regulationsschritte. Wenn man dem eigenen Denken und Fühlen in der Gegenwart eines anderen begegnet. Und das ist eigentlich die Stelle, wo die Psychoanalyse interessant wird. Weil an der Stelle wird eine Erfahrung möglich, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Das ist in der Tiefe eine emotionale Erfahrung, nämlich hoppla, der andere ist vielleicht gar nicht so, wie ich denke und erwarte. Diese Erwartungen, wie andere Menschen reagieren, tragen wir mit uns herum wie eine Welt. Und in der modernen psychoanalytischen Theorie wissen wir, dass diese Erwartungen nicht nur blind wiederholt werden, sondern dass wir geradezu unsere Beziehungen in immer vertrauter Weise gestalten. Es ist wie ein inneres Muster. Und das zu erfahren, ist, glaube ich, eine der wesentlichen, man kann fast sagen, manchmal Erleuchtungen in einem analytischen Prozess. Die Wahrnehmung der eigenen inneren Welt und das etwas, was man eigentlich dachte, die anderen mit einem machen, tatsächlich einer eigenen inneren Überzeugung entspricht, ist zunächst mal irritierend, aber wenn man sich genauer damit beschäftigt, befreiende Erfahrung.
Aus dem Passiv, das Leben lebt mich, wird ein Aktiv. Ich bin selbst für meine Sicht darauf verantwortlich. Ich erkenne, ich inszeniere mein Drama selbst. Bis zu 300 Stunden in dreimal wöchentlichem Liegen bezahlt die Kasse, damit sich ein Gebirge aus lebensgeschichtlichen Verstrickungen abtragen oder transformieren kann. Was genau die Besserung bewirkte, kann der Patient meist gar nicht benennen. Michael Buchholz zu Risiken und Nebenwirkungen mit einem abgegriffenen Witz.
Dass eben jemand von seinem Freund gefragt wird, du bist doch vor 6 Jahren zu deinem Analytiker wegen deinem Bettnässen gegangen, ist das jetzt eigentlich besser? Dann ist die Antwort nein, aber es stört mich nicht mehr. Ja, so witzig ist das nicht. Aber eins stimmt, dass Lebenseinstellungen manchmal falsch sein können. Und insofern ist die Psychoanalyse so etwas, was man nennen könnte eine Lebenskunstlehre. So wie Freud gesagt hat, am Ende seines Lebens sei er endlich wieder in den Hafen der Philosophie eingelaufen. Die Psychoanalyse ist in einer bestimmten Weise auch eine philosophisch gegründete Behandlungsweise. Und es ist manchmal ganz gut, wenn Patienten von der Lebenserfahrung und auch von der klinischen Weisheit ihrer Therapeuten profitieren können. Also wenn die Frage ist, wie wirkt denn eigentlich die Psychoanalyse, dann benutze ich gerne einen Vergleich. Igor Strawinsky hat ein Konzert komponiert und der Solist, der das Konzert spielen sollte, der hat schließlich völlig entnervt die Notenblätter von seinem Notenpult auf den Boden gepfeffert und gesagt, das Konzert sei unspielbar. Strawinsky lächelte und sagte zu diesem Solisten, das stimme, er wisse, dass das unspielbar sei. Das Ganze solle aber auch nicht so klingen, als könne das jemand spielen, sondern als versuche jemand es zu spielen. Und das ist schon eine gute Pointe auch für die Psychoanalyse. Einen anderen Menschen zu verstehen, ist ein Kunststück, von dem wir nicht so genau wissen, ob es schon mal 100%ig gelungen ist. Aber der Versuch, einen anderen Menschen zu verstehen, kontinuierlich, das ist etwas, was tatsächlich heilsame Wirkungen entfaltet, weil er sich mit seinen Themen, seinen Schwierigkeiten annehmen kann dort, wo er sich bisher verurteilt, beschämt gefühlt hat oder ähnliches. Und das ist etwas, das gehört zu den Nebenwirkungen der Psychoanalyse. Man kann dann fragen, was ist die Hauptwirkung? Die Hauptwirkung ist angeblich immer, dass ein Symptom beseitigt wird oder es werden soll. Ich bin da gar nicht so sicher. Natürlich werden Symptome beseitigt. Man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass sie wie mit dem Chirurgenmesser herausoperiert werden. Sondern man muss sich eher vorstellen, dass Menschen gewissermaßen Lebenseinstellungen haben, die über ihr Maß hinausgehen oder die ihnen Ziele nahelegen, die in einem unbewussten Konflikt mit anderen Zielen stehen. Und wenn diese Lebenseinstellungen selber mal zum Thema werden können, dann taucht dabei dieser Konflikt mit auf. Und wenn sich der löst, verschwindet ein Symptom gewissermaßen von selbst. Diese Erfahrung kann man getrost immer wieder weitergeben, weil sie sich in jeder lege artis geführten Behandlung tatsächlich so einstellt. Sie stellt sich komischerweise nicht gezielt ein, sondern eher beiläufig. Man könnte sagen, die Psychoanalyse lebt von ihren Nebenwirkungen. Aber diese Nebenwirkungen sind die Hauptsache.
Das psychoanalytische Verstehen hat sich ausgeweitet. Die Patienten belehren die Analytiker in der Behandlungspraxis immer weiter darüber, wie Unbewusstheit entsteht, wie Beziehungen und Persönlichkeitsstrukturen sein müssen, damit Symptome entstehen. So wird das Verständnis schwerer Symptomatik möglich und in modifizierter analytischer Behandlung zugänglich. Das Spezialgebiet von Heinz Weiß sind Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen, auf die Sigmund Freuds Behandlungskonzepte noch nicht so sehr ausgerichtet waren.
Die frühere Vorstellung dazu war natürlich, dass es darum geht, Unbewusstes bewusst zu machen oder Verdrängtes aus der Lebensgeschichte wieder auszugraben. Also eher ein archäologisches Modell von der Psychoanalyse. Nachdenken, reflektieren, sich bewusst machen. Das Wesentliche hier ist, glaube ich, dass der Patient mit seiner ganzen inneren Welt, die uns natürlich nur zum Teil bewusst ist, in diese Beziehung eintritt. Und ohne dass er das weiß oder bewusst planen kann, all die Facetten seines emotionalen Erlebens in diese Situation hineinträgt. Und die Aufgabe des Therapeuten, des Analytikers ist es, das aufzunehmen, was er davon erfasst und zu schauen, wie sich die innere Welt des Patienten jetzt in dieser therapeutischen Beziehung widerspiegelt. Das bringt ihn in eine schwierige Position, weil auf der einen Seite ist er mitbetroffen, mitbeteiligt, sonst könnte man keine Therapie machen. Nach dem tiefenpsychologischen Verständnis jedenfalls. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, immer wieder eine Position einzunehmen, von der man aus beobachten und verstehen kann, also sich aus der Verwicklung zu befreien. Das ist eigentlich das Wechselspiel, das vor sich geht. Nicht so spektakulär, glaube ich, aber eine sehr große Sensibilität für das, was emotional in der Stunde geschieht, voraussetzend. Das unterscheidet tiefenpsychologische und psychoanalytische Ansätze auch von den anderen, weil die Gewichtung der Beziehung, die Gewichtung des emotionalen Austauschs hier einen ganz anderen Stellenwert einnimmt als in anderen Therapien.
Und natürlich kommen auch diese Patienten, um ihren Leidensdruck zu lindern und hoffen auf Symptombeseitigung.
Ich möchte nicht die Psychoanalyse so verstanden wissen, dass uns die Symptome egal werden. Die Symptome sind etwas, worunter der Patient enorm leidet und er hat ein Recht darauf, auf Linderung seiner Symptome zu hoffen. Bloß darf sie sich nicht darauf beschränken, dass man die Symptome verscheucht, weil hinter den Symptomen steht ja eine Verzweiflung. Ich betrachte Symptome mehr als die einzigen oder bestmöglichen Bewältigungsmöglichkeiten, die dem Patient in diesem Moment zur Verfügung stehen, um mit seinem Problem umzugehen. Wir behandeln zum Beispiel, und das ist auch ein bisschen mein Schwerpunkt, Borderline-Patienten sowohl teilstationär als auch in langzeitpsychiatrischen Behandlungen. Und viele dieser Patienten verletzen sich ja zum Beispiel selbst. Jetzt könnte man sagen, Ziel wäre, diese Selbstverletzungen zu beseitigen. Aber der Weg dorthin macht den Unterschied, glaube ich. Viele Kliniken oder viele Therapeuten reagieren so, dass zum Beispiel Verträge geschlossen werden, dass der Patient kontrolliert wird. Das wäre nicht unser Vorgehen. Häufig entdecken wir, dass hinter der Selbstverletzung zum Beispiel ein verzweifeltes Bedürfnis steht, überhaupt ein kohärentes Gefühl von selbst zu haben. Manche Patienten berichten davon, dass sie erst in dem Moment, wo sie diesen körperlichen Schmerz anstelle von psychischen, sage ich mal, spüren, sie wieder deutlicher sich selbst spüren. Und wir müssen dann dahinter schauen, was ist das für eine bedrohte und fragmentierte Identität, die sich nur auf so konkrete Weise wiederherstellen oder reparieren lässt. Oder andere Patienten drücken auf diese Weise Schuldgefühle aus, quälende, verfolgende Schuldgefühle, die sie dadurch ein Stück weit mindern können, dass sie sich selbst verletzen. Fast alle Patienten berichten, dass es Momente von extremer Anspannung, Not und Qual sind, wo dann die Selbstverletzung die einzige Methode, das einzige Mittel bleibt, um sich selber zu therapieren. Was man nach außen hin als Symptom versteht, ist aus der Sicht des Patienten seine Möglichkeit der Selbsttherapie häufig. Und unser Zugang dazu wäre eher, die Natur der Verzweiflung zu verstehen, die dahinter steht, in der Hoffnung, dann im Laufe des therapeutischen Prozesses eine bessere Lösung dazu finden, wenn der Patient anders mit den Emotionen umgehen kann. Das wäre, glaube ich, der große Unterschied, dass wir das Symptom im Auge behalten, aber dass wir denken, wir können es nicht ihm einfach verbieten. Das hat ja auch mit einer Haltung vom Therapeuten zu tun, dass er etwas nicht aushalten kann, dass er zum Beispiel Selbstverletzungen, die während der Therapie wieder auftreten, als Angriffe auf seine guten Bemühungen versteht und sie deshalb unterdrücken müssen. Wenn ein Patient sich selbst verletzt, löst es enorm viel im Therapeuten aus. Dazu müssen wir zunächst uns auf die eigenen Gefühle einlassen. Wenn zum Beispiel der Patient in uns mit einer Selbstverletzung ein Gefühl von Scheitern, von Ohnmacht, von Hilflosigkeit oder von Wut auslöst, dann geht es erstmal darum, sich ganz festzuhalten und diese Gefühle nicht ihm gegenüber auszuleben, sondern diese Gefühle in uns gewähren zu lassen und über sie nachzudenken, also über unsere eigenen Gefühle jetzt nachzudenken und dadurch zu verstehen, was es wohl bedeutet, solche Gefühle zu haben. Manchmal bekommen wir erst auf dem Weg was zu spüren, was der Patient an unerträglichen Gefühlen in sich selbst hat. Weil wir denken, dass all das, was den Patienten bewegt und beschäftigt, erst in dieser Beziehung eingefangen werden muss und dort seine eigene Dynamik entfaltet und die Bereitschaft, sich diesen Erfahrungen auszusetzen und nicht als Besserwisser aufzutreten, der weiß, was für den Patienten gut ist. Das wäre eine unanalytische Haltung. Obwohl der Patient sich natürlich sehnt nach jemand, der schon weiß, was für ihn gut ist, müssen wir uns hüten, diese Haltung einzunehmen, zu wissen, was für den Patienten gut ist.
Tief verankerte Schwachstellen in der psychischen Struktur verhärten sich im Laufe des Lebens zu Persönlichkeitsstörungen. Sigmund Freuds Verständnis von Störungen als Folge unterdrückter Sexualität und verdrängter Triebwünsche ist damit nicht überholt. Aber die Störungen heutiger Zeit stellen weitere Anforderungen. Christa Rode-Dachser.
Er ist mit Sicherheit nicht mehr die Anforderung, mit der Freud die Psychoanalyse begonnen hatte und also die ersten Wurzeln sozusagen gelegt hat, auch für das, was wir heute denken, den bekannten psychischen Apparat mit Ich, Es und Über-Ich im Sinne eines anzustrebenden autonomen Ich. Das Ziel war ja damals, wo Es ist, soll Ich werden und die Idee, dass ich müsste als Reiter das Ross, das die Triebe verkörpert sozusagen, unter sich bringen und die Triebe beherrschen. Das war das Ziel, was Freud verfolgte und was in der Zeit auch sehr gut hineingepasst hat. Psychoanalyse heute ist einfach eine Entwicklung über die andere Einführung der Rolle der Mutter, zu der Freud in seiner Theorie weniger Beziehung hatte. Hat das immer ein Stück weit als einen dunklen Kontinent beschrieben.
Mit jenem dunklen Kontinent hat Christa Rode-Dachser sich kritisch auseinandergesetzt, mit Geschlechterrollenzuschreibungen, die den frühen Analytikern zeitgemäß unterlaufen sind. Die Untersuchung der frühen Beziehung zur Mutter zu einem Zeitpunkt, bevor der Vater ins Spiel kommt, brachte die Möglichkeit, sogenannte frühe Störungen zu erfassen und zu behandeln. Im populären Verständnis trägt das der Psychoanalyse häufig den Vorwurf ein, endlich die Mutter als Schuldige ausgemacht zu haben.
Es gibt ja einen Witz, wo zwei Frauen sich treffen und erzählen sich und sprechen also über ihre Söhne. Und dann sagt die eine, also mein Sohn ist jetzt irgendwo in einer Firma groß aufgestiegen. Ne? Und dann sagt die andere, mein Sohn macht gerade eine Analyse. Ja, die sprechen da viel miteinander. Und dann sagt die andere Frau, worüber? Sagt die Mutter ganz stolz, nur von mir. Als ob sie die Vorstellung hätte, dass sie nach wie vor, also ganz im Zentrum des Denkens des Sohnes steht. Und an der Stelle, als ich den Witz gehört habe, dachte ich nur, Gott sei Dank, dass die nicht weiß, wovon die da sprechen. Er würde sich als Opfer der Mutter darstellen. Und wir würden heute dem auch sehr verstehen gegenübertreten. Aber auch das ist eine Beziehung, auf die ein Kind mit Fantasien und Wünschen und Ängsten reagiert. Und heute würden wir davon ausgehen, weil die Frau oder der Mann ja jetzt als Erwachsene, Patient oder Patientin, uns gegenüber stehen oder liegen, dass sie die Verantwortung tragen für das, was sie unter diesen Umständen geworden sind und für das, wie sie unter diesen Umständen die Welt sehen. Und wenn sie sich weiter sehen als jemand, der nur Opfer ist einer Umgebung, die ihnen weiter immer wieder etwas zufügt, so wie die Mutter das schon getan hat, dann wäre die Frage des Psychoanalytikers irgendwann, und was ist ihre Rolle dabei?
Nicht jeder Erwachsene macht das Gleiche daraus, wenn er sich zu viel oder zu wenig geliebt fühlt. Berufstätige Mütter kämpfen mit Schuldgefühlen, wenn sie die Kinder frühzeitig in fremde Hände geben. Wie das Kind auf die Trennung reagieren, wie es die abwesende Mutter in sich tragen wird, hängt sehr vom emotionalen Austausch und Verstehen zwischen den beiden ab. Michael Buchholz.
Dass die Mütter im Leben von jedem von uns eine große Rolle spielen, ist, glaube ich, eine unbestreitbare Tatsache. Und zwar besonders dann, wenn sie gefehlt haben. Und gefehlt meine ich jetzt doppeldeutig, nämlich im Sinne von nicht anwesend waren. Es gibt es ja leider, dass manchmal Mütter sterben bei der Geburt oder durch Krankheit ihrerseits nicht einsatzfähig sind, aber gefehlt natürlich auch in dem Sinne, dass sie unvollkommen waren. Ich habe viel zu lange Jahre Erziehungsberatung gemacht, als dass ich Müttern irgendwelche Vorwürfe zu machen hätte. Ganz im Gegenteil, man muss Mütter unterstützen, für ihre Kinder da zu sein, so gut wie sie eben können. Und es ist ein Segen, dass man mittlerweile auch ganz gut wirklich weiß, der überwiegende Großteil der Mütter macht ihre Sache sehr gut. Und das ist ein so ein seltsames Ding, ja, dass alle Mütter, und zwar in allen Kulturen, man hat das untersucht, alle Mütter dieser Erde machen es mit ihren Kindern gut. In allen Kulturen gibt es eine ungefähre Prozentzahl von etwa 10%, die machen es schlecht. Die kümmern sich nicht um ihre Kinder, die sind so in eigenen Sorgen oder Deprimiertheiten befangen, dass sie sich dem Kind nicht zuwenden können, das Kind ruft oder schreit und es dauert lange, bis die Mutter reagiert. Und dann gibt es Mütter, die ihre Kinder richtig missverstehen, die Signale ihrer Kinder nicht gut verstehen. Und das, was man mittlerweile auch weiß, ist, dass es ziemlich einfache Mittel gibt, Müttern dabei zu helfen. Psychoanalytisch abgeleitete und inspirierte Mittel. Mütter sehen in ihren Kindern manchmal das eigene kleine Geschwister, was auf die Welt kam, als sie selber ihre Mutter noch gebraucht haben. Mütter sehen in ihren Kindern manchmal auch das verhasste Wesen, was dazu geführt hat, dass sie mit dem Mann, den sie nicht ausstehen können, zusammenleben müssen. Mütter sehen in ihren Kindern manchmal auch sich selbst und reagieren eher auf sich selbst als auf die Bedürfnisse des Kindes. Das alles kann man mit Müttern besprechen. Das kann man mit Müttern auch manchmal am Video studieren. Dann können sie lernen, die Zeichen ihrer Kinder zu verstehen. Und dabei verstehen sie oft auch ihre eigene Geschichte sehr viel besser. Und das hilft ihnen fürs ganze Leben, wenn sie in einer gut geführten Beratungsstelle dieser Art Sitzungen haben können. Ich glaube, dass die Psychoanalyse da manchmal wirklich Wunder gewirkt hat.
Aber nicht jeder, der Probleme hat, gehört auf die Couch.
Es ist eines der, ich darf es vielleicht mal so sagen, der vulgären Missverständnisse der Psychoanalyse, dass alle Psychoanalytiker angeblich immer sagen würden, wenn mit einem was nicht stimmt, hat man irgendeinen Fehler in der Kindheit erlitten. Das sagen Psychoanalytiker nicht. Jemand kommt mit seinem Studium nicht zurecht, also hat er ein frühkindliches Trauma. Die Psychoanalyse hat eher die Logik, es gibt Konflikte im menschlichen Leben. Also das, was wir alltagssprachlich Probleme nennen. Und die Psychoanalyse macht überhaupt nicht mit, was der Mainstream unserer Kultur gerne hätte und denkt, dass wir ein problemfreies Leben hätten, dass das der Normalfall wäre. Die Psychoanalyse denkt eher, Probleme in seinem Leben hat man und man hat sie und man kann strampeln, wie man will, man hat sie bis zum Schluss, bis man stirbt. Man hat Probleme eigentlich mit allem und jedem. Und man kann sich diese Probleme sehr schwer machen, wenn man meint, die nicht haben zu dürfen. Dann kriegt man wirklich ernste Zustände. Öffentlich wird zum Beispiel auch vertreten, immer wieder unter der Hand gleichsam, als ob sowas wie Sexualität doch eigentlich problemfrei zu vollziehen sei. Natürlich ist das Unsinn, wenn man das erste Mal mit einem anderen Menschen sich auf eine so intime Angelegenheit wie eine sexuelle Begegnung einlässt, sollte man ein bisschen schon ein Problem damit haben. An dieser Stelle ist der öffentliche Diskurs, der solche falschen Ideen verbreitet, von einem psychoanalytischen Standpunkt aus natürlich zu kritisieren. Die Psychoanalyse hat etwas dazu beizutragen, zu dem, was in der Philosophie seit der Antike als das menschliche Maß galt. Die Psychoanalyse kann das nicht definieren, was das menschliche Maß ist. Das konnte bisher nämlich niemand. Aber die Psychoanalyse kann diese Frage offen halten und daran erinnern, dass wir manchmal, wie ich jetzt am Beispiel der Sexualität zu illustrieren versucht habe, manchmal Dinge verfolgen, die über ein menschliches Maß hinausgehen. Es ist schlechterdings nicht möglich, eine problemfreie Sexualität zu haben. Wir können manchmal eine gelingende Sexualität haben. Ja, aber dazu müssen viele Probleme vorher gewälzt, gelöst, besprochen werden auf eine zuträgliche Weise. Und zum menschlichen Maß gehört es eher zu akzeptieren, dass man Probleme hat und dass man auf der Welt ist, um damit zurechtzukommen und dafür sich zuständig zu fühlen. Und das wiederum ist einer der Punkte, den die Psychoanalyse in den öffentlichen Diskurs hineintragen kann. Es gibt etwas, worauf man sich besinnen kann. Dazu gehört auch das Thema der Erinnerung. Und das ist ein bisschen auch das jüdische Erbe der Psychoanalyse. Das ist im Judentum eine alte Weisheit und die ist richtig. Erinnerung hilft. Sich zu erinnern, was geschadet hat, sich zu erinnern, was einen gekränkt hat, sich zu erinnern, was einen in eine bestimmte Stimmung versetzt oder einem die Stimmung verhagelt hat, sind ja immer Dinge, die passieren, innerlich wie äußerlich passieren.
Erinnern hat auch den Psychoanalytikern selbst geholfen, ein schweres und dunkles Kapitel in ihrer Geschichte zu bearbeiten. Es dauert bis heute an, wie Michael Ehrmann aus nächster Anschauung weiß.
Ja, die Psychoanalyse hat ja eine herbe Niederlage erfahren, als die deutschen Psychoanalytiker sich dem Nationalsozialismus unterworfen haben. Die jüdischen, das ist die Mehrheit sogar gewesen, die jüdischen Mitglieder der deutschen psychoanalytischen Gesellschaft wurden ausgeschlossen. Der Vorsitzende wurde gezwungen, sein Amt aufzugeben, ging dann nach Israel, gründete dort eine Gesellschaft. Letztendlich haben die deutschen Psychoanalytiker sich dann eingefunden in ein nationalsozialistisches Psychotherapieinstitut hier in Berlin, in München und anderen Orten und haben mindestens stillgehalten, wenn nicht gar mehr. Das ist eine sehr traurige und sehr beschämende Geschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Nationalsozialismus dazu geführt hat, dass es einen heftigen Kampf um die Verantwortung für dieses Geschehen gab. Dieser Kampf führte dazu, dass die deutschen Psychoanalytiker, die Organisierten, sich in zwei Gruppen teilten. Die eine sehr rasch wieder in die internationale Gesellschaft aufgenommen wurde und die andere in einer etwas trotzigen Haltung sich dieser Gruppe gegenüber dann verschloss, auch nicht aufgenommen wurde. Es gab Unmaßen an Kränkungen. Es gab das Gefühl, die einen sind eigentlich die verbliebenen Nazis und die anderen die rechtgläubigen Psychoanalytiker. Also eine sehr unerfreuliche und sehr beschämende Geschichte, die bis in die 1970er Jahre hineinging. Und dann langsam sicherlich auch aufgrund des veränderten politischen Klimas kam es zu einer Annäherung zwischen diesen beiden Gesellschaften und damit zu einer Wiederannäherung an diese internationale Vereinigung und zur Wiederaufnahme, die dann 2009 endgültig besiegelt wurde. Ich selbst habe diesen Prozess damals als Vorsitzender der ausgeschlossenen Gesellschaft teilweise miterlebt und auch mit in Gang setzen können und denke, das ist ein Kapitel, das formal abgeschlossen ist, aber die Spuren, die sind immer noch vorhanden. Und wenn Sie auf internationalen Kongressen den Stellenwert deutscher Psychoanalytiker sehen, dann sehen Sie, dass der gering ist. Da sind noch große, zum Teil Vorurteile, Ressentiments, Affekte, Schamgefühle auf unserer Seite. Wir melden uns auch nicht zu Wort. Also viel, was noch zu tun ist.
Und so hält die Auseinandersetzung mit der Verstrickung in die eigene Schuld, die in Deutschland so lange abgewehrt wurde, innerhalb der Psychoanalyse bis heute an. Die andauernde Migration, in der sich die Psychoanalyse befand, ließ sie Wurzeln außerhalb schlagen. Und sie hatte sich in den USA und England unterschiedlich entwickelt, als sie in den 60er Jahren wieder reimportiert wurde. In Deutschland wurde ihr gesellschaftskritischer Blick nutzbar für die Studentenbewegung, die sich kritisch emanzipativ gegen Autoritäten wendete und sich mit der Schuld der Väter beschäftigte. Die Synthese zwischen Vernunft und Gefühl im analytischen Denken bot den passenden Hintergrund für emanzipatorische Ideen. Man berief sich auf Freud mit dem Anliegen der inneren psychischen und äußeren gesellschaftlichen Befreiung. Damals waren es politisch engagierte Menschen, die die Psychoanalyse als Instrument der Gesellschaftsveränderung verwenden wollten. Das gab der Psychoanalyse Aufschwung bis in die nachfolgende Friedensbewegung hinein. Heute gibt es keine soziale Bewegung, welche die Psychoanalyse nutzbar macht. Vielleicht ist sie unter dem Anpassungsdruck an empirisch nachweisbare Medizin nicht mehr interessant für Außenseiter. Aber die Psychoanalytiker selbst können einen Beitrag zum Verständnis gesellschaftlicher Phänomene leisten. Dazu Heinz Weiß.
Wenn man zum Beispiel die Börse anschaut, deren Bewegungen uns täglich beschäftigen, und wir sagen, die Börse wird eher von Fantasien bestimmt als von Realität, das sind natürlich Dinge, die für die Psychoanalytiker sehr vertraut sind. Unsere Konkurrenten sind sozusagen die Analysten dort. Wir denken, für Veränderungen, die mehr durch Fantasien bestimmt werden, sind wir eigentlich kompetent. Und das gilt auch für die gesamte gesellschaftliche Situation. Ich denke, dass wir heute sehr viel mit Allmachtsfantasien zu tun haben. Es ist in der Soziologie der Begriff der Beschleunigung und des erschöpften Selbst Mode geworden. Und diese ganze, ich nenne es mal manische, eher auf Allmacht gerichtete Bewegung des Zeitgeistes, die glaubt, alles in kürzester Zeit realisieren zu können, die Zerstörungen, die dabei angerichtet werden, nicht wahrhaben will, wie wir sagen, auf eine omnipotente Weise wieder gut macht, indem man nach vorne drängt. Und die dahinterstehenden Katastrophenfantasien, das sind natürlich Themen, die für uns als Psychoanalytiker sehr interessant sind und denen wir in den Pathologien der einzelnen Patienten natürlich auch immer wieder begegnen. Insofern spiegelt sich der Zustand der Gesellschaft oder Teile davon sehr gut in der Psyche des Einzelnen, wo ähnliche Fantasien vorherrschend sind und wo wir, wenn wir das erforschen, sehr viel auch wieder über den Zustand der Gesellschaft lernen können. Und umgekehrt, die psychischen Probleme, die die Menschen haben, wirken sich wieder aus auf gesellschaftliche Entwicklungen. Zum Beispiel, wenn die Hysterie die Zeitkrankheit war, in der die Psychoanalyse erfunden wurde, wenn wir heute die Borderline-Pathologie, das Modell oder das Muster sozusagen, nachdem wir bei unseren eigenen Patienten sehr viel von dem wiederfinden, zum Beispiel verschiedene virtuelle Realitäten scheinbar widerspruchslos koexistieren und eine süchtige Abhängigkeit von solchen Strukturen besteht, wie Allmachtsfantasien bestehen und wie Gefühle von Verzweiflung einfach abgespalten werden, wie es suchtartige Abhängigkeit von Strukturen gibt, die Macht und Erfolg versprechen, wie es sogenannte manische Formen gibt, alles zu beschleunigen. Dahinter steckt eine dauernde Katastrophenangst, dass wenn diese künstliche Wirklichkeitskonstruktion zusammenbricht, alles auseinanderfliegt und fragmentiert. Und ich denke, wenn man die vorherrschenden gesellschaftlichen Krisen vom Klimawandel bis zur Eurokrise und so weiter anschaut, ist dauernd so eine furchtbare Angst im Hintergrund, dass was unglaublich Destruktives wirksam wird und explodiert. Man verteidigt sich dagegen sozusagen, indem man entweder dauernd nach vorwärts drängt, mehr Wachstum projiziert, indem man das Böse abspaltet und woanders hin projiziert, wo es uns aus den fernsten Ecken der Welt bedroht. Das sind Mechanismen, die sind Borderline-Mechanismen, so ähnlich.
Eine ungünstige Sozialdiagnose. Die Psychoanalyse setzt ein anderes Menschenbild dagegen.
Der Gestus der Psychoanalyse ist im Grunde genommen zu fragen, wieso ist das so? Wie ist das geworden? Welcher Konfliktgeschichte verdanken sich die Phänomene, mit denen wir zu tun haben? Das greift dann natürlich zurück auf die Frage wiederum nach dem Humanspezifischen, nach der Conditio Humana. Wer sind wir? Wie ist unsere Innenwelt eigentlich beschaffen? Und sind die Lebenswelten, in denen wir uns bewegen, werden die dem eigentlich gerecht? Was wird auf der anderen Seite von einer sehr rasch sich verändernden Realität von uns erwartet? Wie flexibel müssen wir sein? Wie bindungssicher müssen wir sein? Wie planen wir unsere Leben? Haben wir eigentlich noch, wie unsere Eltern oder Großeltern, die Möglichkeit, uns zu entwerfen und zu sagen, ich wäre jetzt Tischler und das bleibe ich auch? Nein, das können wir nicht mehr. Wir erwarten von Arbeitnehmern ein hohes Maß an Mobilität, an Flexibilität, allzeitige Verfügbarkeit. All das sind Prozesse, da hilft uns die Psychoanalyse zu verstehen, was eigentlich passiert.
Die Psychoanalyse unterwirft sich nicht dem Zeitgeist eines Homo Davoensis, wie der amerikanische Soziologe Sennett ihn beschreibt, des im Wirtschaftsgipfelort Davos kreierten Menschen, der sich auszeichnet durch reflexartige Anpassung, durch Bindungslosigkeit, weil ihn das mobiler macht und ihn Marktvorteil bringt. Das wird ihr zu Recht als unzeitgemäß vorgeworfen. Aktuell ist sie, weil sie diese Anforderungen bewusst macht, um die Entscheidung dafür oder dagegen zu ermöglichen. Sie insistiert auf unzeitgemäßen Werten, auf die Nachhaltigkeit menschlicher Erfahrung und die zentrale Bedeutung von Bindung und Beziehung. Darum geht es im Leben jedes Einzelnen und daher auch in der analytischen Behandlung.
Was immer noch gilt, ist das Emanzipatorische darin, dass ich in die Lage versetzt werde, wieder Herrin, Herr meines Schicksals zu sein. Im Wissen darum, wo meine Grenzen liegen, im Wissen darum, welchen Konflikten ich unterliege, im Wissen darum, wie mein Blick auf die Welt geworden ist. Es geht um die Anerkenntnis meiner Sterblichkeit, es geht um die Anerkenntnis meiner Abhängigkeit auch von anderen Menschen. Ich glaube, es geht wirklich um die Anerkenntnis meiner Grenzen.
Wie aktuell ist die Psychoanalyse? In den Perspektiven vom RBB Kulturradio hörten Sie eine Sendung von Karin Teufel, gesprochen von der Autorin, Regie Michael Meyer, Technik Robin Rudolph. Die Redaktion hatte Karin Tholen.